herzlich willkommen zu Recht aktuell, der Juristischen Wochenschau. Ich bin Sebastian Bauer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam mit meiner Kollegin Ann-Kathrin Hofmann führen wir euch immer freitags um 12 Uhr durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 14. März, unter anderem mit Eilantrag der Bahn, sukzessive Mittäterschaft bei Autoschiebern und einigen Gesetzesentwürfen. Kurznachrichten. Verfahren um die AfD-Einstufung vom Verfassungsschutz ist gestartet. Das Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Münster, bei dem um die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz gestritten wird, verzögert sich. Diese Verzögerung ist auf einige Anträge der AfD-Seite zurückzuführen, die unter anderem einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Buck gestellt haben, der jedoch wegen Rechtsmissbräuchlichkeit sogleich abgelehnt wurde. Weitere Anträge stellte der Richter zunächst zurück, damit überhaupt an den zwei angesetzten Verhandlungstagen zur Sache gestritten werden konnte. In der Sache äußerte sich dann bereits Ronan Reusch, der Beisitzer im Bundesvorstand der AfD, zum Vorwurf, die Partei habe ethnisch-kulturelle Volksbegriffe. Diesen Vorwurf wies Reusch zurück mit der Begründung, es seien einige wenige, die nach rechts außen ausscheren. Dies seien aber nur Ausnahmen. Um kurz nach 18 Uhr am Mittwochabend vertagte der Richter die Sitzung, ein Fortsetzungstermin wird folgen. Bundesratsausschüsse für Vermittlungsausschuss bei Cannabisgesetz. Wie erwartet formiert sich in der Länderkammer Widerstand gegen das umstrittene Cannabisgesetz. Als Einspruchsgesetz ging es dann in die nächste Runde beim Vermittlungsausschuss. Dies dürfte zu einer Verzögerung des Inkrafttretens bis zum 1. Oktober 2024 führen. Geplante Verkündung war der 1. April 2024. Grund für die Verzögerung und den Widerstand ist unter anderem der Einwand des Richterbundes bezüglich der Amnestieregelungen im Gesetz. Dies führe zu einer Bearbeitung von Akten noch unbekannten Ausmaßes, was sich zumindest bis zum 1.4. nicht bewerkstelligen lasse. Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Am Dienstag teilte die CDU-CSU-Fraktion mit, dass sie zu neuen Gesprächen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts bereit sei. In dieser Woche soll es noch zu einem Gespräch mit dem Bundesjustizminister kommen. Unserer Meinung nach sollten wir miteinander reden und ausloten, was sinnvoll ist und was geht, sagte Fraktionsgeschäftsführer Patrick Schnieder aus der CDU. Währenddessen weist der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Habart darauf hin, dass die diskutierten Modelle und Ideen vielschichtiger seien, als allgemein angenommen wird. Zu den bestimmten Modellen will sich Habart derweil nicht äußern. Es sei Sache des Gesetzgebers, darüber zu entscheiden, ob und wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz oder das Grundgesetz geändert werden sollen. Nach langjähriger Staatspraxis gebe der Gesetzgeber vor einer Änderung, die das Gericht betrifft, diesem Gelegenheit, sich dazu zu äußern, sagte er. Rechtsprechung. Eilantrag der Bahn auf Untersagung des GDL-Streiks zurückgewiesen. Das Landesarbeitsgericht Hessen hat mit Urteil vom 12.03.2024 entschieden, dass der Streik der GDL vom 11. bis 13. März 2024 im Personen- und im Güterverkehr nicht rechtswidrig ist. Der Vorsitzende Richter Dr. Michael Horcher führte zur Begründung der Entscheidung der Kammer aus, dass der Streik insbesondere nicht deshalb rechtswidrig sei, weil damit tariflich nicht regelbare Ziele verfolgt würden. Hierzu könne nicht darauf abgestellt werden, dass die GDL-Forderungen, wie etwa eine Abdingung des Grundsatzes der Tarifeinheit, aufgestellt habe, die nicht als zulässiges Streikziel erachtet werden könnten. Insoweit sei grundsätzlich auf den Streikbeschluss der gewerkschaftlichen Gremien abzustellen. Wegen des Selbstbestimmungsrechts der Gewerkschaft könnten Umstände, die in der sogenannten Verhandlungsphase zeitlich davor lägen, nicht berücksichtigt werden. Der Streik sei auch verhältnismäßig. Die Gerichte seien grundsätzlich nicht befugt, neue, das Arbeitskampfrecht bzw. die verfassungsrechtlich garantierte Tarifautonomie aus Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz einschränkende Regelungen zu erlassen, wenn und soweit der Gesetzgeber sich für ein Modell des freien Spiels der Kräfte entschieden habe. Eine Ankündigungsfrist von 22 Stunden im Güterverkehr und 30 Stunden im Personenverkehr hielt das Gericht noch für angemessen. Mit der Entscheidung des Hessischen Landesarbeitsgerichts ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen. Eine Revision zum Bundesarbeitsgericht ist in Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht möglich. Sukzessive Mittäterschaft bei umgeparktem Auto. Der BGH hat mit Beschluss vom 13. Februar 2024 entschieden, dass mit Umparken eines Autos bei einem grenzüberschreitenden Diebstahl die Tat beendet ist und eine sukzessive Mittäterschaft danach ausscheidet. Der BGH machte zum Sachverhalt folgende Ausführungen. Nach den Urteilsfeststellungen gehörte der Angeklagte zu einer Gruppierung, die in Deutschland Autos stahl und in Polen veräußerte. Den Abreden entsprechend entwendeten in Deutschland aufhältige Mitglieder der Gruppe in der Nacht vom 14. auf den 15. März 2022 in Deutschland zwei Kraftfahrzeuge, die sie 5 und 10 Kilometer von den jeweiligen Tatorten entfernten, im Stadtgebiet abstellten. Nachdem sie den polnischen Teil der Gruppierung informiert hatten, machten sich der Angeklagte und zwei weitere Tatgenossen auf den Weg, um die Kraftfahrzeuge mit eigens hierfür hergestellten Kennzeichendubletten zu versehen und nach Polen zu überführen. Als sie am selben Abend ankamen, bemerkten sie, dass eines der beiden Fahrzeuge nicht mehr vor Ort war. Sie befürchteten, dass die Polizei ihr Vorhaben entdeckt hatte und sie bei planmäßiger Fortsetzung festnehmen würde. Sie entfernten sich unverrichteter Dinge. Kurze Zeit später wurden sie von den Polizeibeamten, die den Abstellort observiert hatten, verhaftet. Ebenso wie die anderen Mitglieder beabsichtigte auch der Angeklagte, sich hierdurch eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle von einigem Umfang zu verschaffen und daraus seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Vorinstanz hatte den Täter wegen schweren Bandendiebstahl verurteilt. Der BGH sieht diesen Schuldspruch als nicht rechtlich haltbar an. Denn der Angeklagte leistete seinen Tatbeitrag erst nach Beendigung des Diebstahls. Eine sukzessive Mittäterschaft nach § 25 Absatz 2 StGB kommt nach Tatbeendigung aber nicht mehr in Betracht. Ein Diebstahl ist abgeschlossen und damit beendet, wenn der Täter den Gewahrsam an den entwendeten Gegenständen gefestigt und gesichert hat. Wann eine ausreichende Sicherung der Beute erreicht ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Bei Kraftfahrzeugen wird dies in der Regel nicht der Fall sein, solange der Täter sich noch im unmittelbaren Herrschaftsbereich des Bestohlenen befindet oder aus anderen Gründen einem erhöhten Risiko ausgesetzt ist, die Beute durch Nacheile zu verlieren. Hier hatten die Täter die entwendeten Kraftfahrzeuge jedoch bereits mehrere Kilometer entfernt von den Tatorten abgestellt. Die Autos waren damit dem Zugriff der Berechtigten entzogen. Die Diebe hatten bereits gesicherten Gewahrsam an ihnen erlangt. Dass eines der beiden Fahrzeuge zufällig entdeckt und die Polizei eingeschaltet wurde, ändert daran nichts. Nach Tatbeendigung können Beteiligungshandlungen Dritter, wie hier die des Angeklagten, lediglich noch den Tatbestand der Hehlerei gemäß § 259 StGB oder der Begünstigung gemäß § 257 StGB erfüllen. Diebstahl eines Fanschals. Noch ein Strafrechtsklassiker. Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte sich mit Beschluss vom 23. Oktober 2023 mit der Frage der Strafbarkeit von einem Entwenden eines verfeindeten Fanschals zu beschäftigen. Der angeschuldigte Eintracht-Fan soll bei einem Fußballspiel der Frankfurter Eintracht gegen den FC Schalke 04 im Deutsche Bank Park einem Fan der gegnerischen Mannschaft einen Fanschal abgenommen haben. Beim Verlassen des Stadions habe er dem Schalke-Anhänger den Fanschal im Vorbeilaufen vom Hals gezogen. Als der Schalke-Fan ihn zur Rückgabe aufforderte, habe er ihn mit beiden Händen weggeschoben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wertete dies als Diebstahl. Da der Angeschuldigte zudem den Schalke-Fan mit Gewalt weggedrückt habe, um den erbeuteten Schal behalten zu können, erhob sie Anklage wegen räuberischen Diebstahls, einem Verbrechenstatbestand mit einer Mindeststrafe von einem Jahr. Das Amtsgericht sah in der Handlung des Angeschuldigten jedoch keinen Diebstahl. Es fehle an der hierfür notwendigen Zueignungsabsicht. Diese liege nur vor, wenn der Täter sich die Sache aneignen, sie also seinem Vermögen zuführen wolle. Nehme der Täter den Schal aber lediglich an sich, um jemanden zu ärgern, fehle es an einer Zueignungsabsicht. Es handele sich dann lediglich um eine straflose Gebrauchsanmaßung und, sofern der Schal anschließend beschädigt würde, um eine Sachbeschädigung. Da das Gericht keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür sah, dass der Angeschuldigte den Schal behalten wollte, eröffnete es das Hauptverfahren nicht wegen räuberischen Diebstahls, sondern lediglich wegen Nötigung. Diese habe der Angeschuldigte durch das Wegdrücken des Schalke-Fans begangen. Lebenslang im Mordprozess Neuschwanstein. Das Landgericht Kempten hat den Angeklagten im Mordprozess Neuschwanstein zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der geständige Angeklagte hatte einen 21-Jährigen angegriffen, um sie zu vergewaltigen. Als die ältere Freundin der jungen Frau zu Hilfe kam, stieß der Mann sie in die angrenzende Pölertschlucht. Anschließend verging sich der Angeklagte weiter an dem jüngeren Opfer. Nachdem er kurz darauf von einem Pärchen bei der Tat überrascht wurde, ließ er von der Frau ab und drückte sie ebenfalls über die Kante des Abhangs. Die beiden Frauen mussten mit einem Hubschrauber aus der Schlucht geborgen werden. Die 21-Jährige starb noch am selben Abend im Krankenhaus. Kein Abzug beim Schmerzensgeld wegen Klocks beim Motorradfahren. Das Oberlandesgericht Brandenburg hatte am 14. Dezember 2023 einen Fall zu entscheiden, bei dem der Kläger mit einem Motorrad lediglich mit Klocks an den Füßen bekleidet war und bei dem es zu einem Unfall kam, wodurch der Kläger einen Zeh teilamputieren lassen musste. Die Richterinnen und Richter sprachen dem Kläger mehr Schmerzensgeld zu, als die Versicherung für angemessen hielt. Die Versicherung hielt sich mit dem Schmerzensgeld zurück mit der Begründung, dass die Fußbekleidung einer Motorradfahrt unangemessen war. Das Gericht ist der Auffassung, es sei nicht bewiesen worden, dass eine konkrete Fußbekleidung bei Motorradfahrern dem allgemeinen Verkehrsbewusstsein entspricht. Die Richterinnen und Richter sprachen dem Kläger nach bereits von der Versicherung bezahlten 3.000 Euro weitere 2.700 Euro zu. Gefordert hatte der Kläger 18.000 Euro. Auf der Flucht kann nicht geklagt werden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat am 14. März 2024 entschieden, dass ein flüchtiger Strafgefangener für eine eigene gerichtliche Klage eine ladungsfähige Anschrift vorweisen muss. Die JVA kann er dabei nicht angeben. Der Antragsteller ist Strafgefangener und im Rahmen des offenen Vollzugs Ende letzten Jahres aus dem Freigang nicht wieder in die JVA zurückgekehrt. Er ist seitdem flüchtig. Die Antragsgegnerin hat in zwei Artikeln im Januar 2024 unter den Überschriften Knacki aus JVA abgehauen und beim Freigang aus JVA abgehauen Gefängnis wusste, dass Knacki fliehen wollte, aber niemand reagierte. Hierüber berichtet und dabei Bildnisse des Antragstellers verbreitet. Der Antragsteller verlangt im einstweiligen Verfügungsverfahren die Unterlassung der Veröffentlichung seines Bildnisses und die Unterlassung von Äußerungen, nach denen er Drogengeschäfte aus dem Knast heraus bzw. bei seinen Freigängen abgewickelt habe. Das Landgericht hat den durch einen Rechtsanwalt gestellten Antrag als unzulässig zurückgewiesen, weil die von dem Antragsteller allein angegebene Adresse der JVA keine Gewähr für eine ernsthafte Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Zustellung biete. Die hiergegen eingelegte Beschwerde hatte auch vor dem Oberlandesgericht keinen Erfolg. Die ladungsfähige Anschrift sei zwingende Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Klageerhebung, bestätigte der für Presserecht zuständige 16. Zivilsenat die angefochtene Entscheidung. Sie dokumentiere unter anderem die Ernsthaftigkeit des Begehrens sowie die Bereitschaft, sich etwaiger mit dem Betreiben des Prozesses verbundener nachteiliger Folgen zu stellen. Ein Prozess könne nicht aus dem Verborgenen herausgeführt werden. Die in der Antragsschrift genannte Adresse der JVA sei nicht seine ladungsfähige Anschrift, da der im offenen Vollzug befindliche Antragsteller trotz offener Reststrafe Ende letzten Jahres nicht wieder in die JVA zurückgekehrt sei. Mit seiner Flucht habe er nach außen bekundet, seinen Aufenthalt in der JVA dauerhaft aufzugeben. Gesetzgebung. Abgeordnetenbestechung im Rechtsausschuss. Am Mittwoch hat sich der Rechtsausschuss mit einem Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der unzulässigen Interessenwahrnehmung von Abgeordneten beschäftigt. Aufgrund der Diskussion rund um die Maskenaffäre hat die Koalition beschlossen, die Einflussnahme auf Bundesministerien und Behörden zu verschärfen. Geregelt werden soll das Ganze mit dem neuen § 108f StGB. Nach dem Entwurf soll ein Abgeordneter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wenn der Abgeordnete für sich oder einen Dritten einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil fordert oder annimmt bzw. sich versprechen lässt, um Interessen des Vorteilsgebers oder eines Dritten während seines Mandates durch Handeln oder Unterlassen wahrzunehmen. Experten begrüßen diesen Vorschlag im Grundsatz. Der Rechtswissenschaftler Professor Jörg Eisele von der Eberhard Karls-Universität Tübingen zum Beispiel bezeichnete den Entwurf als im Kern gut gelungen. Er bemühe sich, dem Tatbestand Konturen zu verleihen und ihn nicht ausufern zu lassen, sagte der von der Unionsfraktion vorgeschlagene Sachverständige. Den im Entwurf vorgesehenen Bezug auf Vermögensvorteile, den andere Sachverständige kritisch sahen, begrüßte Eisele als sachgerecht. Gesetzentwurf für weniger Bürokratie beschlossen. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Entwurf des Bürokratieentlastungsgesetzes 4 beschlossen. Damit sind einige Änderungen, zum Beispiel im Handelsgesetzbuch oder im Umsatzsteuergesetz, geplant, um Bürger und Unternehmen bürokratischen Aufwand zu ersparen. Insbesondere sieht der Regierungsentwurf folgende Neuerungen vor. Die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege wie Rechnungskopien oder Kontoauszüge sollen von 10 auf 8 Jahre verkürzt werden. Die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige soll abgeschafft werden, Schriftformerfordernisse sollen reduziert werden. Außerdem soll zum Beispiel die Fluggastabfertigung künftig auch digital erfolgen. Der vom Bundeskabinett beschlossene Regierungsentwurf wird nun dem Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet und nach einer Gegenäußerung der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag weitergeleitet und dort beraten. Gesetzentwurf zur Regelung von Einsatz von V-Leuten. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zum Umgang mit dem Einsatz von V-Personen, sogenannten verdeckten Ermittlern, verabschiedet. Nach dem Gesetzentwurf darf nur bei bestimmten Straftaten von erheblicher Bedeutung auf V-Personen zurückgegriffen werden, wie etwa bei Drogenkriminalität, Waffenhandel und Staatsschutzdelikten. Die Aufklärung durch andere Maßnahmen darf in diesen Fällen nicht möglich oder nicht ausreichend erfolgsversprechend sein. Die geplante Änderung konkretisiert erstmals den Einsatz von V-Personen, der vormals auf eine Generalklausel gestützt wurde. Die Bundesregierung reagiert damit auch auf Fälle, in denen Missstände beim Einsatz von V-Leuten bekannt wurden, etwa im Umfeld des rechtsextremen NSU. Zukünftig soll nachvollziehbar sein, wie viel Steuergeld V-Leute bezahlt bekommen und wie vertrauenswürdig ihre Informationen tatsächlich sind. Daneben sieht der Entwurf eine Zuverlässigkeitsprüfung der V-Personen vor. Gerade auch die Tatprovokation durch V-Leute führte in der Vergangenheit häufig zu Differenzen. Eine geplante Regelung soll lauten: Verdeckte Ermittler und Vertrauenspersonen dürfen jetzt zur Aufklärung von Straftaten einen Beschuldigten zu einer Straftat nur dann verleiten, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Beschuldigte generell zur Begehung von Taten dieser Art bereit ist und das Verleiten ohne erhebliches Einwirken auf ihn erfolgt. Bevor die neuen Regeln in Kraft treten, muss der Bundestag noch zustimmen. Der Deutsche Richterbund und der Bund Deutscher Kriminalbeamter hoffen, dass in diesem Schritt der Gesetzestext noch angepasst wird. Kurioses Urteil der Woche. Testament auf Brauereizettel ist wirksam. Das Oberlandesgericht Oldenburg hat am 20. Dezember 2023 entschieden, dass ein Testament auf einem Brauereizettel wirksam ist. Ausgangspunkt des Streits war ein Zettel, der hinter der Kneipentheke des verstorbenen Onkels gefunden wurde. Dort hatte der Verstorbene auf einem Zettel von einem Block, auf denen üblicherweise die Bestellungen notiert wurden, festgehalten, dass BB alles erben sollte. Mit BB war offensichtlich seine Lebensgefährtin gemeint, deren Spitzname BB ist. Das sahen die vier Kinder der Schwester des Verstorbenen jedoch anders. Diese bezweifelten, dass mit BB die Lebensgefährtin des Verstorbenen gemeint sei. Zudem bestritten sie, dass ein Testament auf einem Brauereizettel festgehalten werden könne. Dieser Argumentation folgte das Nachlassgericht Westerstede. Der auf das Erbrecht spezialisierte Senat des Oberlandesgerichts gelangte zu einer anderen Bewertung. Der handschriftliche Text auf dem Zettel sei ein wirksames Testament. Der Senat war aufgrund der Einzelheiten des Verfahrens überzeugt, dass der Erblasser das Schriftstück selbst verfasst hatte und dass er mit dem genannten Spitznamen allein seine Partnerin gemeint habe. Auch dass der Erblasser mit einer handschriftlichen Notiz seinen Nachlass verbindlich regeln wollte, stand für den Senat aufgrund von Zeugenangaben fest. Dass sich die Notiz auf einer ungewöhnlichen Unterlage befinde, nicht als Testament bezeichnet und zudem hinter der Theke gelagert war, stehe der Einordnung als Testament nicht entgegen. Zum einen sei es eine Eigenart des Erblassers gewesen, für ihn wichtige Dokumente hinter dem Tresen zu lagern. Zum anderen reiche es für die Annahme eines Testaments aus, dass der Testierwille des Erblassers eindeutig zu ermitteln sei und die von ihm erstellte Notiz seine Unterschrift trage. Der Senat stellte die Partnerin daher als rechtmäßige Erbin fest. Das war ein Podcast der Universität Speyer. Ich bin Sebastian Bauer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.